Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mehrspieler. Oh, Moment, ich höre gerade, wir müssen das nochmal neu machen, weil wir haben jetzt kurzfristig, vor der Veröffentlichung, unsere Opener noch geendet. Ich mache das nochmal neu, Sekunde. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Nee, warte, das ist auch nicht ganz richtig. Ach, mach du mal.
Ich kann nicht, ich komme erst mit der zweiten Episode. Ich bin...
Ach ja,
ich bin, da müssen die Leute nochmal 15 Euro zahlen.
Genau, du bist der Day One DLC. Im Gegensatz zum Day One Patch, den wir gerade auditiv nachvollzogen haben. Und damit ein tatsächliches, herzliches Hallo und Willkommen. Hier am Mikro ist der liebe Max und ich, Johannes, und wir reden heute über, ja, unfertige Spiele. Wir haben, wer uns regelmäßig hört, weiß das, haben wir über Day-One-Patches bereits gesprochen. Das ist aber schon eine ganze Weile her, und mit den vielen Spielen, die in letzter Zeit erschienen sind, die alle einen Day-One-Patch im Grunde genommen bekommen haben, dachten wir, ist das Thema nochmal akut. Vor allen Dingen, weil es bemerkenswerte Gegenbeispiele gibt. Zum Beispiel aus Japan, Max.
Ja, das war ein Thema, auf das ich auch regelmäßig zurückkomme. Manchmal auch, wenn es überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Weil ich bis heute überrascht bin, dass ein Spiel wie zum Beispiel das sehr umstrittene, zu Recht umstrittene, müssen wir gar nicht weiter reingehen, Final Fantasy 13 zum Beispiel noch aus einer Zeit kommt, das keinen einzigen Patch hatte. Kann man jetzt fairerweise sagen, dass es tatsächlich am Anfang der PlayStation 3-Ära auch selten war, dass Spiele großartig Patches bekommen haben. Das war auch etwas, was sich erst später immer weiter eingeschlichen hat. Klar, es gibt Spiele, die Multiplayer, Kampagnen oder sonst was drauf haben. Da wird dann oft mal noch ein neuer DLC kommen. Da gibt's dann halt auch Patches. Das ist ganz normal. Aber das ist ja, wie du schon gesagt hast, gar nicht unser Problem. Sondern dass Spiele immer noch, oh, hier ist noch ein Fehler, da ist noch ein Fehler. Zum Beispiel so großartig Witcher ist. Wenn man sich da anguckt, was immer im Log drin steht, was die ausgebessert haben, sitzt man auch da und sagt, oh, okay. Wenn man Glück hat, sind diese Spielwelten halt so groß, dass man das gar nicht mitbekommt. Dann ist das auch kein wirkliches Problem. Also man siehe Skyrim. Es gibt Leute, die sind vielleicht nur über 5 Glitches gestolpert. Ich bin direkt im ersten Dorf, konnte ich nicht speichern und musste komplett von neu anfangen. Das war dann auch meine komplette Spielerfahrung mit Skyrim, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann siehst du halt in, also gerade in Japan gibt's das nicht. In Japan bekommst du hier und da dann später vielleicht nochmal einen Patch, wo keiner so wirklich weiß, warum. Da war vielleicht irgendwo ein winziges Audio-Clipping, das niemand bemerkt hat, das dann vielleicht noch ausgemerzt wurde. Es gibt natürlich auch Spiele, bei denen es hier und da was gab. Aber selbst wenn man sich so Sachen anguckt, wie dieses völlig unfertige Street Fighter, da
du
weggehen.
Du redest über Street Fighter 5, sollte man dazu sagen.
Oh, sorry,
das kam vor kurzem raus. Und
genau.
Matchmaking funktioniert nicht, es gibt relativ wenig Content für Singleplayer, ist eigentlich fast nur auf Multiplayer ausgerichtet, und da, das funktioniert sehr, sehr schlecht.
Ich wollte gerade sagen.
Das weiß auch Capcom, das haben sie auch zugegeben, und da fragt man sich, warum ist das passiert?
Genau, und das wäre eine so dieser, also bevor da jemand kommt, das ist so dieses Beispiel, wo du dann zeigen kannst, ja, das ist gerade in dem Bezug untypisch, weil diese Spiele sonst als unglaublich stabil gelten. Also diese Matchmaking-Probleme gibt's immer mal, was dann aber eher an Servern liegt. Also an Serverproblemen und dass der Publisher sich da nicht richtig hintergesetzt hat. Aber zum Beispiel als Street Fighter 4 rauskam, wurde das gerade dafür gelobt, wie unglaublich fehlerfrei das lief. Und wie unglaublich, ja, also sozusagen wie knackig die Produktion da dem Spieler erschien. Wie soll man das sagen? Also ich habe auch noch, ich kann mich an ein sehr schönes Review zur Final Fantasy 13 2 erinnern, wo einer irgendwann so einfach mal Pause machen musste und sagen würde, ich meine, guckt euch diese UI an. Guckt, ich würde die für meinen PC benutzen. Das sieht so fantastisch aus. Alles ist poliert, alles funktioniert genau, wie es funktionieren soll. Und dieses Spiel hat am Ende, glaube ich, nur aufgrund der DLC-Inhalte immer einen Patch bekommen, der, glaube ich, nur dafür da, dass das Spiel erkennt, dass ein neuer Inhalt mit drin ist. Und das war's. Und das ist die Regel in Japan. Und hier ist die Regel, so Sachen wie, was jetzt gerade auch rauskam, The Division. So, stell dich drauf ein, dass alles schiefgehen kann. wie bei Bethesda, wenn du Glück hast, passiert gar nichts und alles ist in Ordnung. Aber es gibt genug Leute, gerade auch PC-Spieler, was vielleicht auch eine Portierungsfrage sein könnte, die da stehen und wirklich in ihren Videos oder Blogbeiträgen dir aufzählen, was für Grafikkarten und sonst was sie in ihrem Rechner haben, die teilweise mehr kosten als die PS4, die ich mir gekauft habe, und da fassungslos sitzen und sagen, was mache ich falsch? Also die meisten sind ja wirklich so fair zu sagen, mache ich irgendwas falsch? Ist da irgendein Fehler? Aber bei den meisten ist davon auszugehen, dass es einfach richtig grottig programmiert wurde.
Ja, oder
zumindest für den AAA-Standard. Weil wofür steht denn AAA? Also dann ist es AA, sorry. Dann ist es tolle Grafik, bombastisches Budget, scheiß Umsetzung. Das sind nur 2 von 3 A's.
Also, um das kurz ins Verhältnis zu stellen, also The Division hat einen Day-One-Patch bekommen, Far Cry Primal kürzlich hat auch einen Day-One-Patch bekommen, Just Cause 3, Day-One-Patch, Fallout 4, Day-One-Patch, gut, das überrascht keinen, Bethesda. GTA 5 hat damals auch einen Day-One-Patch bekommen. Also das ist alles so jetzt unnatürlich The Witcher mit unglaublichen mittlerweile 18 Gigabyte, die man direkt runterladen muss, hast du erzählt. Es ist ziemlich, ziemlich blödsinnig. Vor allen Dingen, überleg dir mal, ne? Du kaufst das Spiel digital, The Witcher 3, und das hat dann auch so 20 Gigabyte. Das heißt, du musst irgendwie, weiß ich nicht, 40 Gigabyte runterladen oder sowas nur an. Ich weiß, dass es jetzt übertrieben ist, sind nicht 40 Gigabyte, aber.
Doch.
Ja, so 38, ne? Also, es ist Wahnsinn einfach. Wirklich Wahnsinn.
Besonders, also da ganz kurz um mal diesen Seitenhieb auf die Zukunft und dann so, yeah, ich habe dieses Spiel und ich leg's rein und oh, fuck. Und beim Digitalen, wenn dann dein Internet noch rumspackt, kannst du dich darauf einstellen, ich habe das Spiel dann morgen.
Ja, vor allen Dingen, wenn du halt nicht irgendwie eine High-Speed-Internet-Connection hast. Ja, bei The Division, beziehungsweise bei Ubisoft, bei diesen riesen Dingern, muss man halt auch ganz einfach dazu sagen, ne? Wir hatten das ja schon oft, liegt einfach oft darin begründet, wie diese Spiele produziert werden, nämlich in Form von dieser Brute Force Development, also einfach immer mehr Leute draufschreiben, draufschmeißen und teilweise mit ganz spezialisierten Sachen und die jeweils ihre Codesprachen beherrschen, aber letztendlich dann doch hat jeder Programmierer quasi seinen eigenen Akzent, was Coding angeht und jede Programmiererin. Und wenn du halt einfach 100 ProgrammiererInnen an so einem Spiel hast, dann hast du 100 verschiedene Dialekte und da ist es ganz normal, dass Sachen passieren. Nur das liegt dann halt einfach in der Art und Weise begründet, wie diese Spiele entwickelt werden und das ist dann, glaube ich, eher das Problem. Also nicht, dass ich jetzt Day-One-Patches und unfertige Spiele entschuldigen will, keinesfalls. Es sollte halt auch genug dafür gibt es ja Qualitätssicherung, dass dafür lagert ja Ubisoft die Qualitätssicherung nach Rumänien aus, ohne Scheiß. Nach Ubisoft Bukarest, glaube ich. Ja, also da gibt es eine Horde von Leuten, die den ganzen Tag unfertige Spiele bis zum Erbrechen spielen müssen und kaputt machen müssen, damit auf der anderen Seite der Welt Programmiererinnen bei Ubisoft dann das ordentlich programmieren können. Also wie gesagt, es gibt Qualitätssicherung aber die Fehler sind teilweise auch wirklich einfach in der Art und Weise, wie diese Spiele produziert werden, begründet.
Ich wollte gerade sagen, wir sehen ja auch die überragenden Erfolge dieses Troubleshootings, was da geschieht. Aber das ist die Sache, die ich nicht verstehe. Also ich greife jetzt mal andere Spiele auf, denn es gibt genug Studios, die ähnlich große Mitarbeiterzahlen für ihre Spiele haben und die nicht so viel Scheiße bauen. Und wo du, das kommt halt wieder dazu. Das ist auch die Sache, die ich nicht verstehe. Es gibt diesen Zwang, ja, haben wir auch oft schon drüber gesprochen, zu sagen, wir bringen das Spiel dann und dann raus. Das hat oftmals auch Gründe, wenn die an der Börse zum Beispiel sind oder für ihre Shareholder und. Das ist absolut okay, kannst du machen. Es wird immer 5, 6 Leute geben, die rumheulen, aber seien wir ehrlich, 3/4 haben es vorbestellt und der Rest kauft's halt, wenn's draußen ist. So diese Internet-Rage-Frustration, warum ist das Spiel nicht da, das ich unbedingt an dem Tag haben wollte? Ganz ehrlich, das hat keinen finanziellen Einfluss, das kann mir auch keiner erzählen. Die wenigsten Leute, die vorbestellen, machen sich die Mühe abzubestellen. Und die wenigsten Leute, die zwar wissen, wann ein Spiel rauskommen soll, dann mitbekommen, dass es verschoben wird, werden sagen, nee, jetzt kaufe ich es mir nicht. Die Spiele werden trotzdem gekauft. Und die Spiele sind dann im Grunde, also nehmen wir als Beispiel Naughty Dog, kann man drüber denken, was man will. Es gibt Leute, die mögen die Uncharted-Spiele über alles. Es gibt Leute, die mögen The Last of Us über alles. Es gibt Leute, die sagen, war nicht so meins. Aber du konntest die Spiele spielen. vom ersten Tag an. Da war kein, oh ja, in Level 3 sind alle über diesen Glitch gestolpert. Oder musst in dem Level aufpassen, weil du an der und der Stelle durch den Boden fällst. Das sind Sachen, die sind nicht passiert. Und das sind Sachen, die einem Spiel, der erste Eindruck, der gute alte erste Eindruck. Der Day-One-Patch ist für mich als Spieler, als Konsument, direkt ein erster schlechter Eindruck, den ein Spiel nie wieder ablegen kann. Bis heute habe ich kein Vertrauen in den Namen Assassin's Creed Unity. Und es ist auch mit Abstand, wenn du mal auf so Kaufseiten gehst, das ist das mit Abstand am schlechtesten von so einfachen Usern bewertetes Spiel. Das ist jetzt nichts Qualifiziertes von, oh, ich habe das Spiel so ganz toll reviewed. Aber das sind die Leute, die es am Ende kaufen. Und so viele Käufer waren nach dieser Kaufhandlung abgeschreckt. Das sind Sachen, die halt hängen bleiben. Und wenn, dass das niemanden zu stören scheint, dass dieser Day-One-Patch am Ende in meinen Augen in der langen Sicht immer viel mehr Schaden anrichtet für eine Marke und für einen Namen, sei das in diesem Fall langsam aber sicher nicht mehr die Marke Assassin's Creed, die Marke Far Cry oder sonst was es ist der Name Ubisoft. Ich verbinde Ubisoft mit unfertigen Spielen. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal außer den 2D-Rayman-Spielen sie fertige Spiele rausgebracht haben. Wo nicht in einer Prozentzahl von zumindest so 10% aller Spieler gesagt hat, der und der Scheiß funktioniert bei mir nicht bis zum ersten Patch.
Ja gut, also ich meine, bei den Massen an Spielen, die Ubisoft absetzt, also auch The Division hat ja angeblich gehört mit zu den 4 stärksten neuen IPs. 3 davon sind halt von Ubisoft, interessanterweise. Wobei man sich natürlich auch darüber streiten kann, ist Tom Clancy jetzt eigentlich eine neue IP, aber whatever. Auf jeden Fall hat The Division relativ viele Spiele abgesetzt. Und auch The Witcher 3 hat mittlerweile, glaube ich, 20 Millionen Kopien umgesetzt. Natürlich gibt es da auch eine erkleckliche Anzahl an Leuten, die Probleme hat mit dem Spiel. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich denke, es liegt immer daran, wie solide man das wirklich programmiert. Wir haben Gegenbeispiele wie Stardew Valley, Oder vor ein paar Jahren Banished. Also Banished bietet sich eher an, weil es auch ein 3D-Spiel ist. Das ist ein Aufbauspiel. Haben wir auch schon mal drüber geredet, war ich oder bin ich ein kleiner Fan von dem Spiel. Und Banished wurde von einem Menschen programmiert, der sich eben gut mit 3D-Grafik und Grafikprogrammierung auskennt. Und das lief bei sehr vielen Leuten, also es war ein relativ großer Hit, und lief bei sehr vielen Leuten recht problemlos. Stardew Valley macht momentan die Runde, eine Art Harvest Moon für PC-Spieler, nur besser. Das verkauft sich echt sehr gut, ist allerdings im 2D-Pixel-Stil gehalten, deswegen kann man das nicht mit so einem Riesentitel wie The Division natürlich vergleichen. Aber auch das, ein Typ, der das programmiert hat über mehrere Jahre, und ich will nicht ausschließen, dass es Probleme gibt bei dem Spiel, aber zumindest ist das nicht in den Schlagzeilen. Also auch weil der eine Programmierer, der das gemacht hat, ja, sehr, sehr schnell reagiert, wenn Leute Probleme haben. Und dafür wird er von der Community halt auch gefeiert, ne? Es gibt diese Gegenbeispiele, wo man sehen kann, dass mit solider Programmierung, und ich glaube auch, dass das Erfolgsgeheimnis quasi ist der japanischen Spiele, dass sie sich A, vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, B, vielleicht eine intensivere Qualitätskontrolle tatsächlich haben, C, tatsächlich einfach eine andere Programmierphilosophie dahinter steckt.
Ich meine, man kann jetzt natürlich noch, also da wir ja beide Seiten beleuchten wollen, was stimmt und was ein dann gern genommenes Argument von Leuten ist, die selbst noch nie programmiert haben und es deswegen wissen müssen, so wie wir zwei. In Japan ist Open World nicht so ein großes Ding. Mhm. Also es gibt so dieses klassische Open World Spiel mit einer großen Map, gibt es, glaube ich, gar nicht. Also die Souls-Spiele arbeiten ja auch mit Hubs. Streng genommen, also das ist nicht eine große Map.
Dark Souls ist nicht Open World in dem Sinne,
im europäischen Sinne. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass Witcher es jetzt gemacht hat, nennen die Leute es einfach Open World, aber egal. Und da können jetzt Leute sagen, ja, aber so ein Open World Spiel, das ist ja auch schwer und da dürfen Fehler passieren. Wo ich dann an ein Studio, was du zwar genannt hast, aber da geht's streng genommen mit dem Day One Patch um den PC-Port, und zwar Rockstar. Rockstar Games bringen ihr scheiß GTA erst raus, wenn es funktioniert. Es gibt kein GTA auf den Konsolen. Die PC-Ports waren, da war der von 5 ja fast legendär gut im Vergleich dazu, was vorher passiert ist.
Der 4er hatte unheimlich große Probleme, vor allen Dingen mit Radeon-Karten oder sowas. Also das ging gar nicht. bei vielen Leuten.
Nee, 4
und sorgt bis heute noch für Probleme.
4 war für viele Leute unspielbar. Das weiß ich noch auch aus meinem Freundeskreis damals, als das rauskam und die Leute so, ja, jetzt kommt's auf PC und es wird so eine viel bessere Grafik haben, wenn es denn auf meinem PC läuft. Und das ist für mich eben so ein Ding. Und dann kommen die Leute, halten regelmäßig so, oh ja, was Rockstar da Tolles macht. Aber was ich regelmäßig höre, eben bei den Spielen von Bethesda, die ja jetzt auch nicht alle 2 Jahre ein Spiel raushauen. Da kommen dann diese Sätze, ja, diese Spiele sind so groß, da kann das schon mal passieren. Diese Logik will ich mal bitte auf irgendeinen anderen Gebrauchsgegenstand im Alltag wissen. Ja, das Auto ist so toll, da kann schon mal die Bremse ausfallen, Johannes. Das muss man in Kauf nehmen.
Das ist so kompliziert, das Auto, da kann das mal passieren. Da ist so viel Technik drin.
Also es ist für mich wirklich, ja, es ist, man darf mich dann auch gerne kleinlich nennen, aber es ist für mich eine Qualitätsanspruchssache. Und es zeigen genug Hersteller, dass dieser Qualitätsanspruch möglich zu erreichen ist. Ich bin gar niemand von denen, der sagen will, ja, früher auf der PlayStation 1 hat es auch funktioniert. Seien wir ehrlich, es ist inzwischen so viel mehr, was programmiert sein werden muss. Also für mich ist es dieses Qualitätsanspruchsding, was sich allerdings, und da bin ich realistisch genug, eben genau damit, mir fällt gerade nur der englische Begriff ein, cancelt, gegenseitig, dass man sieht, wie du richtig gesagt hast, Spiele wie Witcher und Co. verkaufen sich nun mal so gut. Und Witcher ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, weil die sich ja wirklich Zeit genommen haben mit Witcher. Da gab es halt leider trotzdem die technischen Probleme, was auch, wenn man es richtig versteht, großteils Portierungsprobleme waren, weil sie es ursprünglich für den PC, dann wieder für den Konsolen, dann wieder für den PC optimieren mussten. Deswegen bleibt am Ende leider, es tut mir leid, wieder nur Ubisoft, die halt im Jahresrhythmus Open-World-Spiele raushauen. Und es in 2 von 3 Fällen nicht hinbekommen, dass diese Spiele wirklich laufen. Komischerweise funktioniert es nur mit den Far Cry-Spielen. Ich weiß nicht, was an denen so viel leichter oder besser ist oder ob sie da mit der Unreal Engine, das müsste ich jetzt nachgucken, arbeiten und da tatsächlich keinen Schrott bauen und tatsächlich Probleme mit ihrer eigenen Engine haben.
Die arbeiten mit der Dunia Engine Far Cry. Also die haben sie schon für Far Cry 2 damals programmiert und ich glaube, müsst jetzt nochmal gucken, was im Opener von Far Cry 4 steht, aber ich glaube, das ist immer noch die Dunia.
Ich habe gerade nachgeguckt, das ist immer noch die Dunia Engine und es ist auch immer noch für Primal. Die angewendete Engine. Sinn.
Ja, immer lustigerweise die Karte von Far Cry 4 ist dieselbe wie die von Primal.
Ah, da sitzt du doch dann auch, sagst, ihr seid so groß, ihr könnt alle zusammenarbeiten, ihr habt eine offensichtlich funktionierende Engine und ihr benutzt zwei, wobei die Anvil haben sie ja jetzt auf die Reihe bekommen. Das muss man ja fairerweise sagen und
ja,
man
wobei
kann dann sagen,
fast erwarten würde, dass wenn sie nächstes Jahr dann das Assassin's Creed quasi rebooten, dass sie auch dann eine andere Engine nehmen.
Ja, denn warum sollten sie aus ihren Fehlern lernen, ne?
Naja, also für uns Kunden und Spielerinnen und Spieler ist das ja nicht unbedingt schlecht, ne? Weil wenn du so eine Engine von Grund auf baust, dann glaube ich, ist die Fehleranfälligkeit auch erstmal ein bisschen geringer, als wenn du halt dieses Gerüst hast, das bei Assassin's Creed ja auch schon ein paar Jahre alt ist. Und dann immer wieder was dran schraubst, ja. Also irgendwann geht ja quasi auch das programmiertechnische Klebeband verloren.
Nach außen kann ich nur sagen, klingt es einfach nach ein bisschen viel Fuscherei. Sollte halt nicht sein. Sollte bei einem Produkt, das, seien wir ehrlich, im Vergleich zu Film, Musik, sonst was, Spiele, gerade AAA-Spieler sind nicht wirklich preisflexibel. Die sind, wenn man sie Day One kauft, wirklich kein günstiges Vergnügen. Und da will ich einen gewissen Anspruch als Spieler haben dürfen. Und ich fühle mich bestätigt bei den meisten Spielen. Ich kaufe ja weiterhin meine meisten Spiele gebraucht oder im Sale und ich fühle mich darin in der Regel bestätigt, weil ich oft daran sitze und sage, oh ja, 15 Euro für das Spiel war echt okay oder 25 Euro für das Spiel echt okay. 70 Euro? Ich glaube, es hakt bei euch. 70 Euro dafür, dass ich am Anfang 3-4 Monate hätte warten müssen, bis das Spiel tatsächlich so läuft, wie ihr euch das einigermaßen vorgestellt habt. Oder halt bei Watch Dogs spiele ich erst Watch Dogs 2, weil das dann wahrscheinlich so sein wird, wie sie sich Watch Dogs 1 vorgestellt haben. um ein weiteres Fass zum Abschluss dieses Podcasts aufzumachen. Johannes, hast du noch was zu sagen?
Nee, wir müssen diese Fässer ja entweder jetzt austrinken oder wieder zuhämmern, damit wir sie auch beim nächsten Mal uns daran degustieren können. Ich glaube zusätzlich, also als letzten Punkt meinerseits, Day-One-Patches sind halt schädlich, einerseits für die Firmen, andererseits auch für Spielerinnen und Spieler, weil, zumindest für Konsolenspielerinnen und Spieler, weil Day-One-Patches eben einfach den Sinn von Konsolen kaputt machen. Dass du ein Spiel einlegst, irgendwie anderthalb, zwei Stunden Spaß hast, dich ärgert, dass du dann zwei Stunden statt nur einer gespielt hast, dann einfach wieder ausmachen kannst, ja. Nein, du musst ein Spiel heutzutage in Konsolen einlegen, installieren, dann nochmal ein Patch runterladen, dann vielleicht entscheiden, nehme ich jetzt die HD-Texturen oder nicht. Das macht alles für Konsolenspiele im Grunde genommen nicht mehr wirklich Sinn. Es geht nicht mehr einfach darum, pop it in, play it, ja, sondern man muss einfach warten. Und da sind Day-One-Patches halt echt nochmal Wasser auf die Mühlen, die Konsolenspielerinnen ertränken, sozusagen. Ich komme heute mit meinen Metaphern nicht klar. Und es sind halt, wie du ja auch gesagt hast, im Fall von Ubisoft, es ist halt auch schädlich für die Unternehmen. Woran denkt man bei Ubisoft tatsächlich? Ja, man denkt an mehr oder weniger unfertige Spiele.
Ja, diese Launch-Failures, um es mal böse zu sagen. Und wo du das gerade sagst, ich weiß noch, bei der Ankündigung von Xbox One und PlayStation 4, wie du es mit Konsole sagst, hieß es auch, ja, ihr müsst die Spiele runterladen und die sind dann halt 20 GB groß, aber wir machen das so, dass ihr schon während des Downloads anfangen könnt zu spielen. Was halt leider Pustekuchen ist, wenn dir die meisten Spiele sagen, du musst erst den Day-One-Patch installieren und dann kannst du das Spiel spielen. Und damit ist diese ganze Idee des Plug-and-Play oder Download-and-Play in dem Sinne eher total für einen Eimer. Und wir sind eigentlich wieder an dem Punkt, der am Ende der letzten Konsolengeneration bemängelt wurde. Es ist einfach ein konsumentenfeindlicher Trend. Da kann man nicht drum rummachen und es gibt keinen Weg zu sagen, ein Day-One-Patch ist was Gutes für den Konsumenten. Ist es nicht. Besonders, wenn man sich, also guckt euch ein Spiel eurer Wahl an, gerade aus dem AAA-Bereich. In der Regel ist der klügste Zeitpunkt bei den meisten Spielen, und ich meine nicht mal aus finanziellem, sondern aus Spielspaß-Aspekt, ein halbes Jahr später vielleicht. Dann bist du wirklich sicher. Also Johannes hat mir gerade gezeigt, so 2-3 Monate sollte die Regel sein, aber es gibt Spiele, wo ich wirklich bis zu einem halben Jahr warten würde, weil immer noch Patches rauskommen, die tatsächlich wichtig sind für Save-File-Corrupting-Probleme und dergleichen, weil die einfach nicht angegangen werden oder ja, wir geben euch hier ein Walkthrough, was ihr machen müsst in der Mission. Da könnt ihr halt, wie bei Metal Gear Solid, ihr dürft in der Mission nicht den und den Buddy mitnehmen. Und was ist das denn für eine Scheiße? Ich denke, auch wenn wir das Thema letztes Jahr schon mal angesprochen haben, solange es nicht weggeht, müssen wir auch wieder drüber reden. Und die Beispiele gehen uns nicht aus. Wir haben jetzt kein Beispiel genannt, das wirklich älter, also kein akutes Beispiel genannt. Wir hatten genug, die im letzten Jahr stattgefunden haben, schon wieder, seit unserem letzten Podcast.
Dieses und letztes Jahr, also noch nicht mal ein paar Monate her. The Division ist gerade mal ein paar Wochen her. Ne, Just Cause erschien letzten Monat. Also es ist weiterhin ein grassierendes Problem und es wird fürchte ich auch weiter bestehen. Und ja, solange es das Problem gibt, müssen wir darüber reden, damit es einfach weiter ein Thema bleibt und im Gedächtnis bleibt und irgendwann vielleicht in die Chefinnen, also meistens sind es ja eher Chefs, Etagen der großen Programmierer durchkommt. Der großen Programmierer, habe ich gesagt, der großen Entwicklungsstudios durchkommt.
Das Wort zum Sonntag oder zum Freitag in unserem Sinne oder in unserem Fall. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns aller Voraussicht nach nächste Woche wieder. Macht's gut.
Auf Wiederhören.